Hallo, ich melde mich hier aus dem Schneideraum direkt am Anfang des Podcasts und ich möchte dich darauf hinweisen, dass ich gerade an einem Minimalismus-Online-Kurs arbeite, ein Gruppenprogramm, ein knackiges 4-Wochen-Programm, wo es darum gehen wird, Minimalismus umzusetzen, endlich damit anzufangen, minimalistisch zu leben und die Freiheit, Unabhängigkeit und Leichtigkeit in dein Leben zu bekommen, die du dir wünschst. Und das setzen wir um, indem wir sowohl mental entrümpeln, welche Glaubenssätze hindern dich daran, Sachen loszulassen, Ballast loszulassen. Dann räumen wir auf, wir entrümpeln, wir misten aus, Raum für Raum. Wir bringen deinen Kleiderschrank auf Vordermann, eine Capsule Wardrobe werden wir erstellen. Wir werden uns auch deinen Finanzen widmen, sodass du nicht mehr Geld für unnötige Dinge ausgibst, dass du Kontrolle über deine Finanzen und damit auch über deine wertvolle Lebenszeit hast. Und schließlich wird es auch darum gehen, wie du minimalistisch für dich, für deine Familie, kochen kannst, sodass du möglichst wenig Geld und Zeit und Energie in dieses Thema investierst und dich trotzdem gesund und vollwertig und gut ernährst. Also das alles in dem Online-Kurs Minimalistisch Leben wird er heißen, so viel steht schon fest. Du kannst dich ab sofort auf frugales Glück auf die Warteliste für Minimalistisch Leben eintragen. Mache das am besten sofort. In den Shownotes findest du den Link zu Minimalistisch Leben, zu der Warteliste und dann erfährst du als erstes, wenn es losgeht mit dem Kurs, es wird ihn zu einem einmaligen Einführungsangebot geben, eine Beta-Version, also freu dich schon mal drauf und trag dich gleich in die Warteliste ein und jetzt geht's los mit dem Podcast. Hi, meine Ernährungsodyssee von Hülsenfrucht zu Hähnchen und wieder zurück. Hallo und herzlich willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus. Mit mir, Marion Schwenne. Hier erfährst du, wie du mit weniger besser leben kannst. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Frugales Glück Podcasts. Heute möchte ich mal darüber berichten, wie ich von der veganen Ernährung weggekommen bin. Ich hatte ja in der Hörerinnen-Fragen-Folge vor 2 Wochen erzählt oder nebenbei eigentlich erwähnt, dass ich mich nicht mehr vegan ernähre. Und vielleicht ist dir auch aufgefallen, dass ich den Untertitel des Frugales Glück Podcasts geändert habe. Früher hieß es immer Minimalismus, nachhaltig vegan und mittlerweile heißt es nur noch Minimalismus. Und ja, in dieser Folge möchte ich einfach erklären, warum ich aufgehört habe, mich vegan zu ernähren und wie ich auch zur richtigen Fleischfresserin wurde, anders kann man das nicht sagen. Und dann auch, wie ich wieder zu einer Balance gefunden habe, die für mich persönlich gut funktioniert. Und ich werde auch darüber berichten, warum ich nie mehr hundertprozentig, wenn es das überhaupt gibt, warum ich nie mehr hundertprozentig vegan sein werde. Bevor ich in die Folge einsteige, noch kurz der Hinweis, wenn dir der Podcast gefällt, wenn du daraus was mitnehmen kannst, da kannst du mir helfen, indem du den Podcast empfiehlst an andere Menschen, einfach eine Folge oder den ganzen Podcast teilen über die App, wo du den Podcast hörst. Damit hilfst du mir, noch mehr Menschen mit diesem wichtigen Thema Minimalismus zu erreichen. Also vielen Dank für deine Unterstützung. Warum habe ich überhaupt aufgehört, mich vegan zu ernähren? Ich habe in meinem anderen Podcast, im Schlanke-Gedanken-Podcast, findest du auch in den Shownotes verlinkt, habe ich schon 2 Folgen darüber gemacht, nicht über die Gründe, warum ich mich nicht mehr vegan ernähre an sich, sondern über das Coaching, in dessen Rahmen ich aufgehört habe, mich vegan zu ernähren. Da komme ich gleich auch noch drauf zu sprechen. Und zuerst einmal, ja, der erste Grund war eigentlich, dass ich meinen Stoffwechsel optimieren wollte. Ich habe nämlich eine, ja, essgestörte Vergangenheit, würde ich schon sagen. Ich habe in der 2. Klasse, als ich schreiben konnte, habe ich schon angefangen, Diäten zu machen. Und wenn du auch zu dieser Sorte von Menschen gehörst, die schon ja früher oder überhaupt mal Diäten gemacht haben und immer irgendwas, ein bisschen was abnehmen wollen, dann verstehst du diese Faszination von, ich kann mehr essen als vorher, weil mein Stoffwechsel optimiert ist. Ich dachte dann auch eine Zeit lang, naja, vielleicht habe ich meinen Stoffwechsel kaputt gemacht durch die ganzen Diäten, die ich als Kind, Jugendliche gemacht habe. Dann hatte ich auch eine magersüchtige Phase, die war zum Glück nur kurz. Dann hatte ich lange mit Bulimie zu kämpfen Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt auf schlanke Gedanken Menschen helfe, die Heißhunger, Attacken haben, Fressanfälle, die Diäten machen und trotzdem nicht abnehmen, die essen, obwohl sie eigentlich gar nicht essen wollen und so, dass die Kontrolle über das Essen verloren haben und es auch nicht schaffen, ja, so zu essen, dass sie sich in ihrem Körper wirklich wohlfühlen. Also wenn das dein Thema ist, wenn dich das interessiert, schau gerne mal auf schlanke Gedanken vorbei. Das war auf jeden Fall der erste Grund, das mit dem Stoffwechsel, weil der Coach, dessen Coaching ich gemacht habe, Nikita Udovichenka, Niki Bra nennt er sich auch. Das habe ich alles in den Folgen auf schlanke Gedanken erzählt. Das werde ich jetzt nicht nochmal lange ausführen. Ich habe ihn auf jeden Fall im Ungeskriptet Podcast gefunden und hatte darüber erzählt, dass viele Leute sehr viele Dinge falsch machen, dass sie ihren Stoffwechsel eigentlich kaputt machen, hat er nicht gesagt, aber dass sie sich einfach nicht sehr schlau ernähren und dass das deswegen kommt, dass der Körper einfach mehr einlagert, als er eigentlich einlagern müsste und dass der Körper eigentlich so gemacht ist, dass man 3 ausgewogene Mahlzeiten sehr gut verstoffwechseln kann, ohne dass man zunimmt. Und ich dachte, naja, vielleicht habe ich wirklich durch dieses jahrzehntelange komische Ernähren, das kann man schon nicht anders sagen, da wirklich irgendwas, ja, falsch gemacht, sodass mein Körper einfach nicht mehr so effizient funktioniert. Das war der erste Grund. Und der zweite Grund das war eigentlich der Grund für das, warum ich das Coaching gemacht habe. Der zweite Grund, warum ich schon länger gedacht habe, naja, ob vegan jetzt wirklich so hundertprozentig gut ist, war, dass ich Haarausfall hatte, also nicht nur ein bisschen, wenn ich mich abends meine Haare gebürstet habe, dass da Haare drin sind, ist ja normal, aber da sind wirklich immer sehr viele Haare ausgefallen, sodass es schon relativ beunruhigend war. Außerdem habe ich mich relativ schlapp gefühlt, hatte wenig Energie, habe auch gemerkt, dass ich kognitiv langsam bin. Und auch beim Sport hatte ich keine richtigen Fortschritte. Ich war körperlich einfach nicht so richtig auf der Höhe, würde ich sagen. Und ich hatte auch immer wieder mit Heißhunger zu tun und habe was gegessen, war gar nicht richtig satt und so weiter. Und ich habe dann nach Neujahr, habe ich Eier langsam wieder integriert in meine Ernährung. Und es kann ein Zufall sein, ich glaube eigentlich eher nicht, aber der Haarausfall hat tatsächlich dann nach ein paar Tagen, als ich dann wieder angefangen habe, Eier zu essen, hat er tatsächlich aufgehört. Das war wirklich wie von Zauberhand. Das war echt krass. Und ja, dann habe ich halt auch gedacht, okay, wenn Eier jetzt schon so eine krasse Wirkung haben, was würde dann passieren, wenn ich wieder Fleisch essen würde? Und ich war dann 2 Monate im Coaching von Nikita. Und am Anfang war ich total begeistert, das hörst du auch noch in den Folgen im Schlanke-Gedanken-Podcast, da war ich noch total euphorisch, aber dann wurde das immer schwieriger aufrechtzuerhalten, die Ernährung, die Nikita da empfiehlt, und ich habe gemerkt, dass sie einfach nicht zu meinen Werten passt. Also ganz kurz zusammengefasst, isst man da wirklich viel Fleisch, also ungefähr, ich würde schon sagen, so ein halbes Kilo am Tag etwa, insgesamt viele tierische Produkte, also Fleisch, Fisch, Eier und Hartkäse. Nikita sagt auch, dass grünes Gemüse unnötig ist und vielleicht sogar schädlich, weil es gar nicht so gut, die Vitamine und Nährstoffe, die da drin sind, vom Körper gar nicht aufgenommen werden, nicht gut verdaut werden können und dann eigentlich die Verdauung noch belasten und Energie nehmen, anstatt zu geben. Das Gleiche gilt auch für Hülsenfrüchte und Vollkornprodukte. Die sollte man auch vermeiden. Und dann habe ich auch wenig Kohlenhydrate gegessen, weil, also Nikita gibt immer vor, was man genau isst, wie viele Makronährstoffe von was, also Fette, Eiweiße und Kohlenhydrate. Und um den Stoffwechsel zu optimieren, muss man da erstmal eine Zeit lang wenig oder weniger Kohlenhydrate essen. Bei mir war das Niedrigste so etwas wie ungefähr 80 Gramm Buchweizen am Tag, glaube ich. Und dann kein Joghurt, da sind ja auch Kohlenhydrate drin, kein Apfel, nichts. Also das war dann das Höchste. Das niedrigste Höchste sozusagen, 80 Gramm Buchweizen, das ist wirklich ziemlich wenig. Typische Mahlzeiten sahen so aus. Zum Frühstück zum Beispiel habe ich oft 3 Eier gegessen mit 20 Gramm Buchweizen. Dann Gurken, Tomaten, Möhren oder Paprika als Beilage. Diese Gemüsesorten waren erlaubt. Er hat auch nichts verboten. Er hat nur gesagt, dass die anderen Sachen halt weniger gut sind. Zum Mittagessen dann 250 Gramm Hähnchenbrustfilet. Also alle Grammangaben beziehen sich auf die trockene Variante. dann 40 Gramm Buchweizen und wieder dieselbe Gemüsesorte als Beilage. Und zum Abendessen gab es dann Gulasch mit 250 Gramm magerem Rindfleisch und 100 Gramm Kartoffeln. Das war noch aus der Zeit, wo die Kohlenhydrate etwas höher waren. Und was mich daran gestört hat, war vor allem, dass es total unpraktisch war, weil ich ständig Fleisch vorkochen musste. Ich wollte dann auch den richtigen Zeitpunkt finden, weil die Küche ist ja im Schlafzimmer sozusagen meiner Ex-Schwiegermutter in Spee. Und die isst kein Fleisch, sie ernährt sich vegetarisch und ich wollte sie nicht stören, indem ich da jetzt stundenlang irgendein Hähnchen-Brustfilet brate. Deswegen habe ich immer versucht zu kochen, wenn sie nicht zu Hause ist. Das heißt, ich konnte nicht einfach in die Küche gehen und irgendwas zusammenmischen, sondern ich musste schon vorbereitet sein. Außerdem war das total teuer. Ich hatte ja keine Ahnung, wie teuer Fleisch ist, vor allem wenn man auch so viel große Mengen essen muss. Also meine Ausgaben für Lebensmittel haben sich in den beiden Monaten, wo ich das Coaching gemacht habe, echt verdoppelt. Das war schon krass. Und vor allem hatte ich einfach keine Freiheit, einfach das zuzubereiten und zu essen, was schon da ist. Also zum Beispiel irgendwelche Reste Reis und dann ist da noch eine vergessene Zucchini, die irgendwo rumliegt. Das werfe ich dann schnell in die Pfanne und habe dann schon ein super Essen. Also das war überhaupt nicht minimalistisch. Das ist eigentlich, so kann man das zusammenfassen, was mich da gestört hat. Und dann habe ich mich auch, nach 2 Monaten habe ich das Coaching verlassen und habe nach und nach auch wieder die laut Nikita schlechten oder ungünstigen Lebensmittel inkludiert in meine Ernährung. Zum Beispiel war meine Mutter zu Besuch und die bringt mir immer grüne Steine mit, wenn sie mich besucht. Und grüne Steine sind Kohlrabi. Kohlrabi sind in Belgien irgendwie nicht so beliebt. Die sind fast ausgestorben, so ein vergessenes Gemüse. Und in Deutschland, ja, sind die relativ günstig und ich mag Kohlrabi total gerne. Und da hat sie mir einen grünen Stein mitgebracht und das war das erste Mal, dass ich wieder so ein gekochtes Gemüse tatsächlich gegessen habe. Und das war total toll, hat mir total gut gefallen. Ich esse auch wieder so ein Vollkorn- bzw. Roggenbrot. Kennst du bestimmt, das ist so fast wie Schwarzbrot, ein bisschen heller. Nein, nicht wirklich, aber es schmeckt nicht ganz so herb, würde ich sagen. Da hätte Nikita, glaube ich, auch gesagt, dass das den Darm zu sehr belastet und deswegen ja kein gutes Lebensmittel ist. Aber auch so Sachen wie Hirse, Brokkoli, Haferflocken, Zwiebeln, das habe ich alles nicht mehr gegessen, Schafwürzen. Ja, das mache ich jetzt alles wieder und mir geht es viel besser damit. Und dann habe ich auch einen neuen Freund, der sich von, wie er es nennt, typisch slawischer Kost ernährt. Von daher ist es ganz gut und praktisch, dass ich weiterhin Fleisch esse. Weil das auch in einem gewissen Maße tatsächlich gut tut. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie du dich ernährst, ob du dich vegan ernährst, vegetarisch oder omnivor. Aber wenn du mal vergleichst, wie sich dein Magen anfühlt, wie das Sättigungsgefühl ist, nachdem du Tofu gegessen hast und nachdem du Hähnchenbrustfilet gegessen hast, das ist schon wirklich ein riesiger Unterschied. Das hätte ich auch selber nicht gedacht. Und ja, deswegen tut es mir schon gut, noch in gewissem Maße auch Fleisch zu essen. Aber das ist schon der nächste Punkt, nämlich wie sieht meine Ernährung jetzt aus? Also erst war ich ja vegan, ich habe mich zumindest vegan ernährt. Ich hatte eigentlich kaum Ausnahmen drin, vielleicht mal irgendein Osterei, das nicht vegan war oder irgendein Kuchen bei der Oma, der nicht vegan war. Aber grundsätzlich habe ich schon relativ streng darauf geachtet, auch selber nichts gekauft, das nicht vegan war. Und dann bin ich zu 500 Gramm Fleisch am Tag übergegangen, relativ abrupt. Also ich hatte da jetzt keine lange Anpassungszeit, dass ich das jetzt langsam eingeführt hätte oder so, sondern ich habe das ziemlich radikal geändert. Ich neige eh zu radikalen Wechseln im Grunde genommen. In einigen Dingen, nicht in allen, aber manchmal schon. Und ja, was ist denn, wie ernähre ich mich jetzt? Ich habe verstanden, dass ich meinen Stoffwechsel gar nicht kaputt gemacht habe, sondern mein Körper ist einfach so gemacht, dass er viel aus der Nahrung rauszieht. Also das, was man so volkstümlich als guten Futterverwerter bezeichnet. Und das ist eigentlich was Positives, weil das bedeutet, dass ich nicht so viel Essen brauche, dass ich auch nicht so viel Protein brauche, dass ich von allem nicht so wahnsinnig viel brauche. Wenn du mit Ayurveda vertraut bist, dann kennst du vielleicht die 3 Doshas und ich bin, glaube ich, ein relativ eindeutiger Kapha-Typ. Das sind oft ja relativ stabil gebaute Menschen, die einfach ja körperlich so eine Stabilität und Widerstandsfähigkeit mit sich bringen und die eigentlich evolutionär gesehen ziemlich gut dran sind, weil die brauchen eben nicht so viel Essen um alle Funktionen aufrechtzuerhalten. Das war früher natürlich sehr praktisch, als es noch keine Supermärkte und Kühlschränke gab. Heute kann das natürlich durchaus nachteilhaft sein, wenn man auf seine Figur achten möchte, wenn man gerne Sport macht und dann auch leichter sein möchte und so weiter, dann darf man da schon drauf achten. Also wie gesagt, das ist eigentlich wirklich was Positives. Menschen sind unterschiedlich, nicht jeder Körper ist gleich, man kann nicht jedem das gleiche Rezept geben, die gleiche Ernährungsart und es wird das gleiche bei rauskommen. Das habe ich jetzt auch verstanden, weil in dem Coaching genau das passiert. Jeder bekommt im Grunde genommen den gleichen Plan. Das ist nicht so offensichtlich, aber ich denke, das Konzept ist schon relativ ähnlich. Bei allem, was da bei allen Menschen, die im Coaching sind, was da gemacht wird. Und ja, das funktioniert einfach nicht bei jedem. Also ich habe viel zu viel Protein gegessen, als ich, glaube ich, eigentlich brauche. Und ja, dass das so ist, dass ich so ein guter Futterverwerter bin, das ist nur dann unangenehm, wenn ich damit hadere. Also wenn ich unbedingt mehr essen können will und dann meinen Stoffwechsel so optimieren möchte. Das ist im Nachhinein ja wirklich totaler Wahnsinn, weil wie lange will ich das aufrechterhalten? Ich kann ja nicht mein ganzes Leben lang jeden Tag ein halbes Kilo Fleisch essen. Das ist ja der totale Wahnsinn. Oder das Äquivalent Fleisch, Fisch, Eier, ist ja egal. Und meine Ernährung jetzt sieht eigentlich so aus wie vorher, würde ich sagen. Die Grundlage ist die Grain-Green-Bean-Formel, habe ich ja schon öfters vorgestellt. Ich verlinke dir da auch noch den einen oder anderen Artikel zu. Ich habe einen großen Artikel geschrieben, den werde ich demnächst auch noch als Podcast-Folge aufnehmen, weil es den gar nicht gibt als Podcast-Folge. Das ist eigentlich wirklich schändlich. Minimalistisch kochen mit der EGG-Formel heißt der. Da stelle ich mein Ernährungskonzept nochmal vor. Das ist auch angelehnt an die, wie gesagt, Grain-Green-Bean-Formel von Bewegt, Katrin und Daniel von Bewegt. Und das bedeutet im Grunde genommen ja eine Mischung aus Vollkorn, Getreideprodukten, Hülsenfrüchten und Gemüse. Dann versuche ich mit Fett sparsam umzugehen. Also Fett ist wichtig und ich bin jetzt auch nicht super, dass ich jetzt überhaupt kein Fett esse oder sowas, aber jetzt nicht einfach so wie mein Freund mit seiner slawischen Kochkunst das da macht manchmal. Wir hatten noch zwei Auberginen und dann hat er die slawische Art zubereitet und die Auberginen wurden dann frittiert mehr oder weniger in der Pfanne. Und wenn du schon mal Auberginen gebraten hast, dann weißt du, dass die das Fett einsaugen wie Schwämme. Das ist der Wahnsinn. Also sowas würde ich mir zum Beispiel nicht zubereiten. Dann esse ich auch nur sehr wenig Milchprodukte. Ich kaufe die eigentlich jetzt gar nicht mehr. Ich vertrage Milchprodukte auch nicht so gut und ich finde die auch nicht so appetitlich. Also wenn ich zum Beispiel an Milch rieche, wird mir schlecht. Also ich bin da wirklich wieder zu den pflanzlichen Alternativen zurückgekehrt. Sojamilch, Sojajoghurt, also vor allem für Soßen ist das prima. Und ja, Obst esse ich auch so als für Overnight Oats, irgendein Getreidebrei oder als Snack ist das natürlich auch super. Und dann sind noch ein paar Dinge hinzugekommen, ein paar tierische Lebensmittel, die ich in meine Ernährung integriere. Und das ist Hähnchen, ab und zu Hähnchen. Ich mag das sehr gerne, ich esse das gern und das gibt mir wirklich viel Energie. Und ich spüre das körperlich einfach, dass mir das gut tut. Dann esse ich manchmal Fleisch, also irgendein Rinderfleisch, entweder Hackfleisch oder mageres Gulasch. Ich würde sagen, so alle 2 Wochen mache ich das, vielleicht einmal in der Woche, alle 2 Wochen. Es hat sich jetzt noch nicht so richtig eingependelt, weil ich auch im Urlaub war und so weiter, aber so wie ich das plane, würde ich das so machen. Rotes Fleisch ist wichtig, gerade für Frauen, für die Eisenversorgung und ja, ich weiß, obwohl das mit dem Eisen, da gehe ich gleich noch drauf ein, das sage ich jetzt nochmal nicht, aber auf jeden Fall ja, rotes Fleisch wegen des Eisens und dann noch ein paar Eier die Woche und hin und wieder Fisch, werde auch einmal die Woche Forelle oder Thunfisch oder Hering zum Beispiel, da gibt es diese günstigen Dosen, die sind eigentlich ziemlich lecker, so Heringsfilet in Tomatensauce, das esse ich ganz gern. Und ja, diese tierischen Produkte ersetzen oder ergänzen dann diese Bienenkomponente, also die Hülsenfrüchte. Entweder mache ich dann zum Beispiel genau die zufällige Reispfanne, die ich vorhin erwähnt habe. Also wenn da irgendwo noch ein Rest Reis ist und die vergessene Zucchini, dann haue ich das einfach in die Pfanne und vielleicht habe ich Tofu noch im Kühlschrank, dann kommt der Tofu da rein. Vielleicht habe ich auch noch ein Ei, dann mache ich da ein Ei drüber. Vielleicht ist noch irgendein Käserest da, dann tue ich den Käse da drüber. Also es ist total flexibel und immer unterschiedlich. Und ja, für mich ist es einfach ein guter Mix, das ist eine gute Zusammenstellung von allem. Ich versuche schon bewusst wirklich diese tierischen Lebensmittel zu konsumieren. Die Grundlage sind pflanzliche Lebensmittel, würde ich sagen, und die tierischen Lebensmittel in guter Qualität und in angemessener Menge bewusst genossen sind dann so die Extras. So würde ich jetzt meine Ernährung beschreiben. Und mir gefällt das wirklich gut, weil also das Einkaufen, Kochen und Essen ist wieder günstig, einfach, regional, saisonal und minimalistisch geworden. Und tierische Lebensmittel betrachte ich als einen Luxus, die aber für den Körper wichtig sind und die ich auch wirklich lecker finde. Ich fand Fleisch schon immer lecker. Ich weiß, es gibt ja auch Menschen, die finden das einfach unappetitlich und überhaupt nicht lecker. Ich fand das, schon als Kind war das mein Lieblingsessen. So ein Nackenkotelett zum Beispiel war eines meiner Lieblingsessen. Ich habe wirklich ausschließlich aus ethischen Gründen auf Fleischkonsum verzichtet. Werde ich je wieder 100% vegan sein? Nein, das werde ich nicht sein, weil ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass der menschliche Körper für eine rein pflanzliche Ernährung nicht gemacht ist oder zumindest meiner nicht. Also ist ja jeder Mensch unterschiedlich. Es gibt bestimmt Menschen, bei denen das gut funktioniert. Bei mir hat es nicht gut funktioniert. Ich habe wirklich Mangelerscheinungen bekommen und ich habe auch gleichzeitig, als ich das festgestellt habe, bin ich auch auf die neue Haltung von Nico Rittenau gestoßen. Du kennst Nico Rittenau vielleicht, das ist eigentlich ist oder war der führende vegane Ernährungsexperte in Deutschland, der ist unglaublich belesen und hat auch neulich seine Doktorarbeit zu diesem Thema geschrieben, also zur veganen Ernährung. Und er hat seine Meinung geändert aufgrund von bestimmten Mikronährstoffen, die in tierischen Produkten vorhanden sind, die wir bisher noch gar nicht kennen. Und diese Stoffe lassen sich auch nicht gut supplementieren, weil oft müssen diese Nährstoffe in ihrer ursprünglichen Form vorkommen. Und wenn man einfach irgendwas kopiert oder versucht, synthetisch herzustellen, dann ist das nicht das Gleiche. Das ist auch das, was ich sagen wollte mit dem Eisen vorhin. Also selbst so bekannte Mikronährstoffe wie Eisen lassen sich im Grunde nicht besonders gut supplementieren, weil das Eisen in Eisensupplementen einfach ein anderes ist als das Eisen, das in rotem Fleisch vorkommt. Das ist so, als wenn du Vitamin C aus dieser Brausetablette vergleichst mit dem Vitamin C im Apfel oder in der Paprika, das ist einfach nicht dasselbe. Also es kommt auch immer auf die Umgebung an, in der die Nährstoffe gebunden sind. Man kann die nicht einfach isolieren bzw. isoliert betrachten. Und ja, über pflanzliche Lebensmittel lässt sich sowas wie Eisen zum Beispiel nicht so gut aufnehmen wie über tierische, also die Bioverfügbarkeit ist nicht so hoch. Und da nützt es dann auch nichts, wenn man das mit, diese ganzen Tipps, also mit Zitrone, mit irgendwelchen, mit Vitamin C kombiniert und so weiter. Dennoch ist die Bioverfügbarkeit von dem Eisen in Haferflocken eine andere als die Bioverfügbarkeit von Eisen aus Rindfleisch zum Beispiel. Und wenn da auch auf dem Etikett steht, zum Beispiel wie viel Protein etwas enthält, dann sind auch die Proteine, die man wiederum in Haferflocken findet, sind nicht das gleiche wie die, die man in einem Ei findet. Die Qualität des Proteins ist etwas anderes und auch wie der Körper das wirklich aufnehmen kann. Also das ist ja auch noch die Frage, was ist da drin und wie kann der Körper das verarbeiten? Zum Beispiel aus Spinat kann der Körper bestimmte Nährstoffe gar nicht so gut aufnehmen, weil da auch andere Nährstoffe in dem Spinat sind oder Antinährstoffe besser gesagt, die Aufnahme dieser Nährstoffe eben blocken. Und das ist super komplex und da weiß man auch noch gar nicht so wahnsinnig viel, beziehungsweise da müsste noch viel geforscht werden. Und ich folge da erstmal der Meinung von Nico Rittenau, dass es jetzt einfach noch zu früh ist, um wirklich sich hundertprozentig vegan zu ernähren und auch seine Kinder hundertprozentig vegan zu ernähren. Ich hatte da ja in der Hörerinnenfolge eine Frage zum Thema vegan in der Schwangerschaft beantwortet, da habe ich dasselbe gesagt, weil wir einfach keine Langzeitstudien zu dem Thema vegane Ernährung haben. Wir können jetzt noch nicht wirklich aussagekräftige Aussagen, belastbare Aussagen treffen darüber, was passiert, wenn man sich über mehrere Generationen rein pflanzlich ernährt, welche Schäden dann entstehen können und so weiter. Deswegen, ja, das ist schon eine riskante Sache. Und ja, deswegen würde ich das jetzt erstmal nicht machen, also sondern tierische Produkte, wie gesagt, in Maßen essen. Und ein Punkt, den Nico auch in einem Interview, nämlich im Chain-Free-Podcast, verlinke ich, es war ein sehr interessantes Interview, das verlinke ich dir auch in den Shownotes, hör dir das gerne mal an, wenn dich das interessiert, was er da angesprochen hat, ist, dass ja Menschen evolutionär an bestimmte, an die Kost angepasst sind, beziehungsweise sie haben sich entwickelt anhand der Lebensmittel, die da in ihrem, also wo sie ansässig sind, vorrätig sind, also regionale und saisonale Lebensmittel sind natürlich jetzt in Deutschland, in der traditionellen deutschen Ernährung andere als zum Beispiel in Indien. Und in Indien kommen viele Menschen besser damit klar, kein Fleisch zu essen, weil sie einfach jahrhundertelang viel, viel weniger Fleisch gegessen haben, als wir zum Beispiel in Westeuropa. Und deswegen ist gar nicht klar, was passieren würde, wenn wir jetzt zum Beispiel so essen würden wie die Menschen in Indien, dann kann es sein, dass das viel zu ein abrupter Wechsel wäre und die Menschen gar nicht gut damit zurechtkommen würden. Und er spricht da auch an, dass nicht nur das Supplementieren, also das Isolieren von Nährstoffen und dann in Tablettenform oder so einnehmen, das ist nicht nur das Problem, sondern selbst wenn man dieses Laborfleisch züchtet, du hast es vielleicht mitbekommen, dass es da jetzt auch schon Firmen gibt, die das machen und so weiter. Ich glaube, es gibt sogar schon Restaurants, wo man Laborfleisch essen kann. Und man züchtet dieses Fleisch aus Zellen oder Federn sogar von Hühnern. Und interessant ist, dass das Ergebnis nicht so nährstoffdicht ist wie das echte Fleisch vom Tier. Also wenn du jetzt ein Laborfleisch gezüchtet hast aus einer Feder vom Huhn, dann ist das Ergebnis nicht so nährstoffdicht wie das echte Fleisch vom Huhn. Und das ist total faszinierend, weil das zeigt, dass wir gar nicht im Grunde genommen gänzlich wissen, welche Nährstoffe denn wirklich in Eiern, Fleisch und Fisch überhaupt enthalten sind und vor allem auch, welche Rolle sie für das Funktionieren unseres Körpers tatsächlich auch spielen. Also das ist ein sehr komplexer Zusammenhang, über den wir eigentlich noch gar nicht so viel wissen. Davon abgesehen ist die Ernährung von vegan oder vegetarisch lebenden Menschen oft nicht ideal. Also ich sehe das oft, dass viele sich überwiegend pflanzlich ernährende Menschen viel zu viel Obst essen und auch viel zu wenig gute Carbs und Eiweiß. Und da bin ich jetzt nicht 140 Gramm Eiweiß, die man erreicht, ja durch das halbe Kilo Fleisch oder so, sondern überhaupt auf ein Minimum von 50, 60 Gramm zu kommen, das fällt vielen Menschen schon schwer. Also wenn du da mal auf die Menschen, die du kennst, schaust und was die so essen, also sich pflanzlich ernährende Menschen, meine ich, dann da muss man sich schon ein bisschen anstrengen, um wirklich auch auf die Nährstoffe zu kommen. Also und da braucht es gar nicht unbedingt Fisch oder Fleisch oder Eier als gelegentlichen Luxus, sondern da ist auch schon eine solide Basis aus Getreide und Gemüse oft gar nicht da. Aber ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift. Ich wollte eigentlich sagen, warum ich mich nicht mehr 100% vegan ernähren werde. Das sind also vor allem gesundheitliche Gründe und halt, dass es unerforscht ist und dass da bestimmte Gefahren lauern. Und vor allem auch in Bezug auf meine Tochter, als ich dann wieder angefangen habe, Fleisch zu kochen und vor allem auch Fisch. Das Kind ist wirklich so über diese Sachen hergefallen und die ist echt eher eine schlechte Esserin. Also sie, anders als ich, ist sie oft einfach nicht wirklich interessiert am Essen. Sie vergisst es, sie findet tausend andere Sachen viel spannender. Aber ja, als ich dann Fleisch gekocht habe oder auch Fisch, war sie wirklich total begeistert, hat alles aufgegessen. Und ich habe richtig gemerkt, dass sie da wirklich so ein körperliches Verlangen nach hat, dass sie das irgendwie braucht, körperlich gesehen. Und ja, im Nachhinein muss ich sagen, zum Glück, dass ihr Vater, wir sind ja getrennt und der ist eher ein großer Fleischesser und der hat ihr halt immer auch Fleisch gegeben. Sonst hätte ich jetzt schon ein schlechtes Gewissen, dass ich 5 Jahre lang meiner Tochter nur pflanzliche Lebensmittel gegeben habe, ohne das wirklich zu hinterfragen, ob das auch wirklich so gesund ist. Weil das sehe ich auch sehr kritisch, dass, also Nico Rittenau berichtet das auch in dem Interview, in dem Chain-Free-Podcast, dass er so extrem angefeindet wurde, als hätte er sich das freiwillig ausgesucht, jetzt nicht mehr vegan zu sein oder das kritisch zu hinterfragen. Dabei finde ich, kritisch hinterfragen ist eine unglaublich wichtige, na, es ist gar keine Eigenschaft, sondern einfach etwas, das jeder tun sollte, was unglaublich wichtig ist, und nicht zu dogmatisch zu werden und nicht sich in einer Richtung zu verrennen und immer offen zu bleiben für das, was andere Menschen sagen, selbst wenn das überhaupt nicht in das eigene Weltbild passt, selbst wenn das überhaupt nicht dem entspricht, was man gerne glauben möchte. Mir wäre auch viel lieber, wenn dieses Argument des Veganismus, ja, wir brauchen Fleisch nicht, wir brauchen tierische Lebensmittel nicht, dann sollten wir das auch weglassen. Das ist ja das klassische, naja, ethische im Grunde genommen Argument, dass wenn unser Überleben von Fleisch und tierischen Lebensmittelkonsum nicht abhängt, dann können wir es genauso gut sein lassen und vermeiden damit viel Tierleid. Das funktioniert halt nur, wenn das wirklich auch richtig ist, dass unsere Gesundheit darunter nicht leidet, wenn wir diese Produkte weglassen. Aber ich glaube, wenn man das so in dieser veganen Szene, wenn Leute da sowas sagen, dann werden sie angefeindet und erstmal ja gecancelt oder rausgeworfen. Und natürlich nicht von allen. Ich weiß, es gibt viele Menschen, die sich vegan ernähren, die absolut tolerant und kritisch und so weiter sind. Aber ich glaube, heutzutage tendieren viele dazu, sich zu sehr zu verrennen in das, was sie eh schon glauben, und dann nicht mehr nach links und nach rechts zu sehen. Social Media bestärkt das ja auch durch diese Bubble-Bildung. Also wenn du, linksalternativ bist, dann hast du wahrscheinlich keine Ahnung, was in der eher konservativ orientierten Politik zum Beispiel diskutiert wird. Keine Ahnung, mir fällt jetzt kein gutes Beispiel ein, aber oder wenn du feministisch unterwegs bist, dann hast du keine Ahnung von den Red-Pill-Argumenten und so weiter. Also das radikalisiert sich alles so ein bisschen, und Menschen sprechen, glaube ich, zu wenig miteinander, sondern konsumieren einfach nur noch das, was sie in ihrem Weltbild bestätigt. Und das kann durchaus gefährlich sein. Ich hoffe also, dass ich jetzt hier nicht angefeindet werde, selbst wenn du den Podcast gehört hast, weil ich mich vegan ernähre und du findest das doof, dass ich es nicht mehr mache, musst du ihn ja nicht weiterhören. Es gibt genug andere Podcasts. Und ansonsten, ja, vielleicht hast du auch Erfahrungen in dieser Richtung gemacht. Erzähl doch mal, wie du dich ernährst, ob du vielleicht auch Phasen hattest, wo du dich veganer ernährt hast als in anderen oder mehr pflanzliche Lebensmittel gegessen hast als in anderen. Vielleicht tut dir die vegane Ernährung auch total gut und du kannst es gar nicht verstehen, dass es bei anderen Menschen nicht so ist. Also schreib gerne deinen Kommentar. Das kannst du ja immer tun in dem Beitrag auf Frugales Glück zu dieser Folge. Zu jeder Folge gibt es da einen Beitrag, also schau da gerne mal rein, hinterlass einen Kommentar. Ich freue mich auf den Austausch. Das ist sicher ein nicht ganz unkontroverses Thema, aber ja, ich bin mal gespannt auf die Reaktion. Und wenn du noch Fragen hast, wenn ich irgendwas vergessen habe zu erwähnen, frag da auch gerne nochmal nach. Du weißt ja, du kannst immer Fragen stellen über das Fragenformular, auch für die nächste HörerInnen-Fragen-Folge. Sammle ich schon weiter neue Fragen. Also es gibt in jedem Shownotes ist das Formular verlinkt. Füll das einfach aus und dann beantworte ich gerne deine Frage in einer der nächsten Folgen oder einfach so. Und wenn du minimalistischer leben möchtest, wenn du Ballast abwerfen möchtest, wenn du mal wirklich so ausmisten möchtest, dass es danach alles so ist, wie du dir das vorstellst und nicht mehr ständig mit irgendwelchen Dingen beschäftigt sein möchtest, nicht dein Geld für Konsum ausgeben willst, dann trag dich gern ein für die Warteliste für meinen Kurs Minimalistisch Leben, der im September startet. Die Warteliste findest du auch in den Shownotes verlinkt. Und ja, dann danke ich dir ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute, deine Marion.